Susanne, nehmen wir mal an, bist du natürlich nicht, aber nehmen wir jetzt mal schwer an, du wärst narzisstisch, ja, und würdest jetzt unbedingt jemand sein wollen, du möchtest unbedingt berühmt werden, wäre das für dich ein Grund, einen Mord zu begehen?
Okay, also jetzt mal hypothetisch, wenn ich berühmt werden wollte und dann über einen Mord, dann würde ich mir eine sehr bekannte Person aussuchen, weil dann wäre ich sofort selbst berühmt.
Ja, nicht schlecht. Wenn du aber noch den größten Designer deiner Zeit erschießt,
dann kennt mich definitiv. Aber dafür muss man ehrlich gesagt schon ziemlich krass ticken, um das nur deshalb zu machen.
Aber genau so tickt die Hauptperson unseres heutigen Podcasts.
Und damit hallo, schön, dass ihr auch wieder dabei seid.
Genau, herzlich willkommen zu unserem neuen Fall bei Schön, Reich, Tot.
Dem True Crime Podcast über Morde, die im Rampenlicht stehen.
Mit Blitzlichtfaktor sozusagen. Wir sind Susanne und Nadine, gelernte Journalistinnen und natürlich True Crime Fans.
Und wir kennen uns schon, wie viele Jahre sind es jetzt?
100?
Nein, 5. Nein, also mindestens 20 Jahre, ja. Mitte der 90er zusammen in Düsseldorf studiert und beide unser Volontariat bei einem großen Münchner Fernsehsender gemacht.
Genau, und an den Fall, den wir euch heute vorstellen, an den erinnere ich mich selber noch total gut, das war nämlich der Mord an Luxusdesigner Gianni Versace in Miami. Und darüber hat damals wirklich jeder geredet.
Jeder. Das war zu unserer Studienzeit, 97, 95 Abi gemacht, 97 Studium. Ich weiß noch genau, wie ich selber auf dem Rückweg von der Uni war und das im Radio gehört habe.
Mhm. Das lief ja wirklich rauf und runter, ne? Also rauf und runter. Also an den Fall erinnern sich alle, also die so alt sind wie wir und die auch noch so jung sind. Das war einfach wirklich heftig, ne? Wie der Modekönig da in den Hinterkopf geschossen worden ist und da auf dieser Treppe lag von diesem herrlichen Anwesen.
Es war grausig und so unwirklich. Also genau vor diesem riesigen, mondänen Palazzo auf dem Ocean Drive mitten in Miami.
Ja, und das ist ja schon total krass. Aber was sich ja dann herausstellt, ist ja, dass er auch noch von einem Serientäter erschossen worden ist, der schon 4 Morde vorher begangen hat und das in gerade mal 12 Wochen. Also ich meine, das ist ja wie in so einem total schlechten Film, ja, also krass.
Ja, der Täter, vielleicht haben es da noch manche dunkel im Kopf, weil es so groß in Medien war, war Callboy, aber eben auch der meistgesuchte Killer zu dem Zeitpunkt oder unter den meistgesuchten Killern der USA. Und der hat sich bis zum Ende ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit dem FBI geliefert. Der war denen immer so ein Millischrittchen voraus. Die haben immer weiter aufgeholt.
Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit ihm und seinen Morden, auch den Morden vor Versace. Also wir tauchen ganz tief ein in die Psyche des Killers. Also wie aus diesem total attraktiven, gebildeten Typen, wie der sich zu so einem krassen Serientäter entwickeln kann.
Ja. Also erst eine kleine Zeitreise zum Mordtag. Es fängt also an am 15. Juli 97. Gianni Versace, schillernde Fashion-Ikone, berühmtester Designer seiner Zeit, hat gerade eine sehr anstrengende Zeit hinter sich, 5 Modenschauen und er hatte ja Krebs und kuriert gerade die Folgen seiner Krebserkrankung in Miami aus.
Ich habe da auch direkt die ganzen Models vor Augen irgendwie. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi, das waren ja alles so seine Musen, die da immer um ihn rumgeschwirrt sind.
Ja, und der Versace-Look, ne? Also in den 90ern super sexy, total gerne Leo all over, fette Logos. Und immer dieses goldene Medusa-Logo, also die Göttin mit den Schlangenhaaren, immer so in der Mitte auf allem, auf seinen Pantoffeln, auf allem. Und du musstest das
heute
halt einfach
noch
haben. Ja, immer noch, genau. Aber damals so, das war so das Statement-Label, was du hattest.
Ja.
Und er will eben in seiner Villa ausspannen und hat verhängnisvollerweise für ihn einen sehr geregelten Tagesablauf dabei. Am Vormittag holt er sich immer im News-Café die Zeitung. Er ist mittlerweile 50 Jahre alt, er lässt es halt so ein bisschen gemütlich angehen. Und er tritt eben auch am 15. Juli, seinem Todestag, um kurz vor 9 ganz nah schon an das Tor seiner Villa, der Casa Casuarina. Die hat er fast erreicht, da tritt der Täter hinter ihn und schießt ihn aus nächster Nähe in den Hinterkopf und in die Wange.
Ja, furchtbar. Und sein langjähriger Lebensgefährte, der Antonio D'Amico, spielt zu dem Zeitpunkt gerade Tennis und hört diese Schüsse, rennt natürlich sofort zum Tor und sieht den dann da liegen, ne? Den eigenen Geliebten quasi. Und der ruft dann noch den Krankenwagen an oder der Kumpel ruft den Krankenwagen an. weil unmittelbar tot war er nicht. Er starb dann erst später.
Wie furchtbar das sein muss, das so aus der Entfernung hat sie wahrscheinlich schon
geahnt. Damit rechnest du ja auch nicht. Spielst ja gerade so ein bisschen Tennis. Auf dem
Ocean Drive, also. Ja. Okay.
Ja, aber gut. Nichtsdestotrotz sehen Zeugen einen Mann, der vom Tatort wegrennt, den Ocean Drive entlang.
Die Bilder von diesem roten Blut auf den weißen Stufen gehen natürlich sofort um die Welt. Also das ist sofort in allen News. Die Ü-Wagen rollen an und bauen sich halt vor diesem schwarzen... Ja,
gefundenes Fressen auch gewesen. Ja, klar. Ne?
Und dann Miami, da ist natürlich sofort auch jemand in der Nähe. Die bauen sich auf, die Ü-Wagen, vor diesem schwarzen, abgeriegelten Zaun. An die Treppe kommt man aber hin. Das ist ja davor dem Tor gewesen. Die Reporter stellen sich auf, machen Aufsager.
Die Fans kommen, ne? Und
ja, oder auch einfach Touristen. Mhm. Also.
Ja, ja. Es gibt übrigens auch total heftige Fans von Versace, die dabei beobachtet worden sind, wie sie sogar ein Foto des Designers in das Blut an der Treppe getunkt haben. Also ich meine, auf die Idee muss er auch erstmal kommen. Ja, also,
aber
wo du auch denkst, wofür?
Was willst du danach damit machen, wenn du so ein Foto...
Ja, möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Ah, und es gab auch, das ist ja so ein Hotspot, wo auch viele so, ja, jungen Models, Nachwuchsmodels, die entdeckt werden wollten, vielleicht vom großen Meister, da flaniert sind. Und eine hat das auch wohl genutzt und ist da direkt so auf- und abstolziert. Ich meine, da ist gerade ein Mann erschossen worden, ja, und sie hat so als Freiluftlaufsteg genutzt. Also die Leute sind geschockt, elektrisiert und manche einfach...
Gaga.
Gaga, ja.
Ja. Naja, aber zur gleichen Zeit rennt unser Täter in ein Parkhaus,
Andrew,
und versucht seine blutverschmierten Klamotten unter einen gestohlenen roten Pickup zu machen. Er wäre vielleicht sogar mit dem Auto abgehauen, hätte er nicht Polizeisirenen gehört.
Ja, weil Cunanan ist da in dem Parkhaus und eine Kreuzung weiter ist zufällig gerade ein Unfall passiert und deshalb kommt die Polizei. Und er hört die Sirenen, denkt natürlich, oh Gott, die haben mich aber hier schnell gecatcht, genau, und flüchtet deshalb zu Fuß. Was vielleicht der Grund ist, weshalb sie ihn dann, naja, aber das kommt später.
Mhm. Der 27-jährige Andrew Cunanan, der ist natürlich klar super nervös. Ne? Also der weiß natürlich auch, okay, die Schlinge wird sich jetzt einfach um seinen Hals zuziehen.
5 Morde.
Ja, na klar, weil der hat ja eine grausige Blutspur irgendwie halt durchs ganze Land schon hinter sich. Ja, in nur 12 Wochen nochmal. Also 12 Wochen.
Monate.
Ja, die Nerven muss man auch erstmal haben, ne? Also in 12 Wochen 5 Morde, also Wahnsinn.
Du bist einfach durchgekriegt.
Na, und das Schlimme für ihn ist, die Polizei weiß auch schon ganz genau, wer er ist. Die kennt seinen Namen von den vorherigen Morden.
Ja, weil er hat ja jetzt diesen Pickup, der ist natürlich geklaut. Und auch davor ist das immer wieder vorgekommen, dass er sich halt Autos geschnappt hat, um einfach vom Tatort abzuhauen. Und über die Autos konnten sie eben zurückverfolgen, sehr schnell, auf wen ist das zugelassen. Später hat er angefangen, Nummernschilder zu ändern. Mhm. Aber sie sind relativ schnell darauf gekommen und auch durch Zeugenaussagen, dass eben er, Andrew Cunanan, gerade diese Blutspur durch Amerika zieht. Mhm. Deshalb war ja auch schon vor dem Versace-Mord groß in den News. Aber diese Verbindung haben sie noch nicht.
Nee, genau.
Dass er jetzt auch noch...
Die Polizei wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er in Miami ist. Ne? Und nee, dass er der Täter ist, klarerweise noch nicht.
Also jedenfalls nach der Tat läuft er dann eben zu Fuß ohne das Auto zu einem blau-weißen Hausboot. Das liegt nur 4 Kilometer von der Villa des Modeschöpfers Versace entfernt. Und das schäbige Hotel, da hat er nämlich vorher gewohnt, hat man dann rausgefunden, Normandy Plaza, kostet $29 die Nacht, ist also eher so ein bisschen absteigenmäßig. Mhm. Da kann er nicht mehr hin zurück, aber von da aus hat er seit Tagen die Gewohnheiten von Versace genauestens beobachtet.
Mhm. Also nichts Zufallstat oder sowas. Nee. Der hat sich den halt schon ganz konkret irgendwie rausgesucht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, er schafft es tatsächlich, der Polizei erstmal zu entwischen. Und die tappen halt am Anfang erstmal im Dunkeln.
Ja, aber der verfolgt natürlich ganz genau die Nachrichten und der Mord ist überall. Denn ja, klar, Versace ist einfach die Fashion-Größe.
Naja, die Journalisten machen es ihm sozusagen leicht. Ja. Ne? Weil die berichten die ganze Zeit minutiös mit allen Details, wie weit der Ermittlungsstand ist. Und da kann er natürlich die ganze Zeit das verfolgen und weiß natürlich, okay, die haben jetzt noch nicht die heißeste Spur und wägt sich noch in mehr oder minder Sicherheit.
Jetzt melden sich natürlich auch die größten Fans von Versace, seine Promi-Freunde melden sich zu Wort, weinen da medienwirksam um ihn am Mikrofon. Also Lady Di war ein großer Versace-Fan, Elton John, Naomi Campbell, also alle, die in den 90ern Rang und Namen hatten, weinen jetzt alle um ihn.
Mhm. Gehen wir nochmal zum Tatort. Schauen wir uns den nochmal ganz kurz an. Also wir haben Gianni Versace, der dort in dem Blut liegt und so weiter. Und neben ihm liegt allen Ernstes eine Taube, ebenfalls tot.
Eine Klischeetaube, eine tote Taube liegt neben.
Ja, also ich meine, wir kennen alle irgendwelche Krimis aus dem Film- und Kinobereich und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen das typische Symbol für
die Mafia-Morde.
Genau. Also das vermuteten die halt, das war so das Erste, wo sie eins und eins zusammengezählt haben, die Polizisten irgendwie, was könnte das denn sein? Irgendwie ist das jetzt quasi ein Symbol der Mafia, der Gianni, der
sie,
ist
ja
sie auch
Sie kommen
aus,
ja nicht auf QAnon. Also sie haben es ja noch nicht verbunden. Richtig. Der ist der mittlerweile, Sie wissen ja erst von 3 Morden durch Lanzi,
naja,
weiß ganz woanders.
Versace ist, kommt aus Süditalien.
Ist Italiener, ja, klar.
Who knows, ja, vielleicht.
Und er war reich.
Ja. Vielleicht hat er Geld gewaschen. Das waren so die ersten Vermutungen, ja.
Ja, warum lag jetzt da die Taube?
Die ist wirklich allen Ernstes ganz doof in die Schusslinie geraten.
Komm.
Die ist wirklich Zufallsopfer. Das ist wirklich ganz, ganz blöder Zufall.
Okay, also, blöder kann es für eine Taube jetzt auch ehrlich
nee,
gesagt.
Nee, das stimmt. Auch. Aber ab diesem Zeitpunkt übernimmt dann tatsächlich auch das FBI den Fall und ermittelt jetzt dann auch landesweit.
Ja, und erstmal läuft es ja auch ganz gut, weil ein bisschen in den, also ein bisschen weiter in dem Parkhaus steht ja dieser rote Pickup und die blutigen Klamotten, die er versteckt hat. Also versteckt ist, naja, nicht wirklich versteckt, aber darunter gestopft. Und dieses Auto, das finden Sie sehr schnell raus, gehört William Reese, einem 45-jährigen Friedhofswärter aus New Jersey, was allerdings 2000 Kilometer entfernt ist. Der ist erst vor ein paar Wochen, nämlich am 9. Mai, erschossen, vor dem Friedhof gefunden worden. Sein Auto war gestohlen, ein anderes stand dort.
Das heißt, kombiniere.
Kombiniere. Und das Auto davor hatten sie schon mit QAnon in Verbindung gebracht. Das heißt, ab da wissen sie, ab da, wo sie das Auto finden, okay, derselbe Typ, den wir jetzt mittlerweile wegen 4 Morden suchen, den entdecken sie ja erst so, diesen 4. Mord, den Mord vor Versace, den Friedhofswärter-Mord an William Reese. Andrew QAnon ist der Versace-Mörder.
Also das ist jetzt natürlich mittlerweile ein landesweit gesuchter Serienkiller mit 5 Morden. Aber bei dem Motiv tun sich die Beamten halt einfach total schwer. Da tappen die völlig im Dunkeln. Die glauben, der Täter ist, na klar, geisteskrank. Also ich meine, es liegt auf der Hand, irgendwie ein Psychopath. Und der sucht seine Opfer zufällig. Aber du hast ja eben schon gesagt, irgendwie, der hat so den Tagesablauf von Versace halt mehrere Tage lang irgendwie ganz, ganz tief untersucht.
Ja.
Und
ja,
hat natürlich dann auch immer wieder so eine Regelmäßigkeit festgestellt, immer morgens um 9 geht er Zeitung kaufen und so weiter. Also das heißt, eine Zufallstat war es auf gar keinen Fall.
Nee, also nee, war es nicht, höchstwahrscheinlich, ja. Aber gehen wir überhaupt nochmal an den Anfang. Wie wird denn Andrew QAnon überhaupt zum Mörder?
Ja, das ist halt wirklich einfach ein total heftiger Typ.
Ein Heft, ja, und wir haben ja auch Fotos angeschaut. Also das ist das Ding, wie halt so oft bei so Fällen, man sieht es ihm überhaupt nicht an.
Nee.
Er ist einfach so ein,
sieht
also er ist
aus.
Wirklich echt ein ganz gut aussehender Typ. Er ist 27, sein Vater ist Filipino, seine Mutter hat italienische
Wurzeln. Hat so mandelförmige Augen,
ja,
ein bisschen,
also,
ne?
Wenn man sowas mag, würde man sagen, ja, total, total süßer, hübscher Kerl. Also hat halt dunkle Haare, diese vollen Haare, dunkle, warme Augen, hat eine Brille. Sieht so intellektuell, sieht schlau aus.
So eine runde Brille, ne?
So eine runde, ja, ja, so eine Schlaubi-Schlumpfbrille. Und hat ein offenes Lachen, also lacht auf vielen Fotos, auf dem Fahndungsfoto jetzt gerade nicht, aber das ist wohl auch kein ganz aktuelles, aber sagen wir mal so aus seiner Hochphase, wo er wirklich so echt ein attraktiver Typ ist. Und, also Typ, so hübscher Jura-Student und einen guten Body hat er auch. Gibt so ein offenes Hemdfoto, mehrere. Da kann man schon sagen, der tut schon was für seinen Körper.
Ja, ja, absolut. Naja, und bei seinem allerersten Mord bringt er tatsächlich einen alten Freund und dann seine ganz große Liebe um.
So apropos zufällig, ne? Also seine große Liebe.
Ausgewählt wahrscheinlich, ne?
Ja.
Das ist auf jeden Fall total heftig. Lass uns noch mal kurz auf sein Äußeres zu sprechen kommen. Wie du schon gesagt hast, irgendwie ein super gut aussehender Typ. Aber er hat sich relativ früh schon entschieden, dass er quasi Edel-Callboy ist. Also hat sich von einer Agentur engagieren lassen und die haben ihn total häufig vermittelt an wohlhabende schwule Männer. 20 ungefähr.
Okay, also er wusste schon recht früh. Ja, auch, dass er schwul war, war er darin auch offen?
Ja, genau. Also der hatte schon als Teenager sein Coming-out gehabt und ist in die Gay-Clubs gegangen und naja, kriegt halt ganz schnell mit, dass er irgendwie durch sein Aussehen und seine guten Manieren.
Ja, er war ja von wegen Golden Boy, er war ja auf einer Privatschule,
genau,
in La Jolla, er wohnt in San Diego und sein Vater hat ihn als einzigen von 4 Kindern dann zu dieser Schule verfrachtet, vielleicht auch, weil er so intelligent war. Der sprach am Ende 7 Sprachen fließend.
Ja, hatte ein IQ von 147, ja, ja. War ja auch in der Uni. Eigentlich stand ihm alles offen. Ja, er hätte aus eigener Kraft was werden können, ja, irgendwie. Aber er hat sich natürlich für das schnelle, leichte Geld entschieden und
für ihn halt nachvollziehbar,
als Callboy zu arbeiten, ne? Und hat so halt total einfach reiche, ältere Liebhaber sich geangelt.
Also hat sich quasi aushalten lassen.
Ja, genau. Also er hat auch sich total viele Pseudonyme zurechtgelegt. Also er hat sich zum Beispiel Andrew da Silva genannt, weil sich das halt ein bisschen Andrew schicker angehört Silva. Hat. Und hat halt immer so groß rumgepost, irgendwie, dass er halt so der verstoßene Erbe einer ganz großen Dynastie sei.
Okay, ja, so also Aschenputtelgeschichte.
Sehr unterhaltsam, aber halt natürlich ein total notorischer Lügner, was seine Freunde natürlich gewusst haben, weil sie ihn kannten.
Wenn immer dieselbe Geschichte kommt und sie wissen, okay, nein, du hast kein fettes Erbe im Hintergrund. Okay.
Ja, und seine schwulen Liebhaber, die kennen ihn natürlich nicht so gut und die finanzieren ihm halt im Prinzip sein ganzes Leben. Ne? Also zahlen die Kreditkartenrechnungen, teure Autos, schicke Zweitwohnungen. Also der Plan von diesem Easy-Peasy-Leben geht zu dem Zeitpunkt für ihn auf jeden Fall auf.
Mit, ich nehme an, entsprechender Gegenleistung.
Was könnte diese Gegenleistung gewesen sein? Vielleicht hat es was mit Sex zu tun.
Vielleicht. Es hat was mit Sex zu tun. Und zwar diese reichen, älteren, schwulen Männer, die, wir müssen immer denken, wir sind auch in den 90ern. Ne? Also das ist ja auch alles noch ein bisschen verkappter. Jedenfalls, der bietet denen spezielle Sadomaso-Varianten an. Härtere Gangart. Das okay. ist in der Netflix-Doku schön ausgeschmückt. So Gewalt-Sex-Szenen sind da angedeutet. Sowas mit Strangulieren und Mund abkleben. Naja, eben so härtere Sachen. Wobei er auch andersrum die andere Rolle übernommen hat. Also auch den...
Passiv.
Ja, genau. Also er war mal dominant oder auch passiv, je nachdem, wie die das wahrscheinlich wollten. Und ja, es ist halt immer die Frage, wie toll er das so fand. Aber fürs Geld hat er es definitiv gemacht.
Ja, weil er hat damit natürlich sehr, sehr gut verdient. Ob das jetzt seine Vorlieben sind oder nicht, das weiß man nicht. Aber na gut. Aber auf jeden Fall hat er viele ältere Herren gehabt. Die waren natürlich sehr, sehr wohlhabend häufig. Und das war natürlich auch nicht selbstverständlich, ne? Wie du ja eben schon gesagt hast, dass es in den 90ern dann auch so offen gehandhabt wurde.
Ja, manche waren verheiratet.
Ja, und wollten das mit Sicherheit nicht, dass das großartig an die große Glocke gehängt wird und haben sich dann an so eine diskrete Agentur halt gewandt. Ne?
Da lässt man sich halt auch einiges kosten.
Ja. Naja, Andrew hat die Uni dann auf jeden Fall abgebrochen, obwohl er halt eben so intelligent ist und finanziert sich halt eben sein Leben mit Sex, ne? Und ja, manche von seinen Sugar Daddies nehmen ihn mit auf so gesellschaftliche Events und so weiter. Das ist halt genau so dieses Jet-Set-Leben, was er sich halt immer so gewünscht hat.
Ja, und dann kommt für ihn so der Höhepunkt. Da kommt er bei einer Party angeblich sogar das erste Mal in Kontakt mit Gianni Versace, da das Idol der Schwulenszene. Mhm. Der hatte in San Francisco eine Oper inszeniert und war danach in einem Nachtclub, Colosso. Und da im VIP-Raum soll wohl der Andrew ihn das erste Mal getroffen haben. Und der ist so der extrovertierte Typ, er hat auch gern mal ohne Shirt getanzt und ja, er kann einfach so einen Raum zum Strahlen bringen. Und es ist tatsächlich so, dass er, so wird das hinterher erzählt, Versace auffällt. Und der, also der Designer, dem da alle in diesem Raum hinterher lechzen, oh Gott, und einmal mit dem großen Grand-Seigneur da reden, der soll ihn wohl gefragt haben, kennen wir uns nicht? Vom Comasee.
Da muss er sich ja auf jeden Fall total gebauchpinselt gefühlt haben. Ne? Also derjenige, der immer so nach Ansehen lechzt und strebt, irgendwie wird vom großen Modedesigner selber angeflirtet irgendwie. Aber man muss das so ein bisschen...
Der Lebensgefährte war übrigens auch dabei. Also ja, da musste wahrscheinlich das ein oder andere Auge mal zudrücken.
Naja, aber man muss das auch ein bisschen relativieren irgendwie, weil angeblich soll das auch Versaces Standard-Smalltalk-Spruch gewesen sein, das mit im Comasee und kennen wir uns nicht vom Comasee.
Ja, hatten eine Villa.
Ja. Klar, beide haben italienische Wurzeln, das hat sie natürlich sofort vereint.
Ja, und ob es jetzt da so zu mehr kam?
Ja, also ob sie was miteinander hatten, ja, das ist rein spekulativ.
Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber Andrew hat auf jeden Fall total damit angegeben. Er hat ja eh schon immer viel rumfabuliert, aber er hat sich dann sogar so eine Art Freundschaft mit Versace zusammenfantasiert. Mhm.
Ja, diesen Hang zum Lügen, den haben wir ja schon erwähnt. Das mit der Privatschule hatten wir ja eben auch schon mal kurz angesprochen. Da hat er übrigens auch mal so rum erzählt, irgendwie seine Großeltern hätten eine Ananasplantage und er wäre dort immer im Rolls-Royce rumgefahren. Also der schmückt das auch immer alles so aus, ne? Also wo du denkst so, mein Gott, was für eine Fantasie irgendwie. Also schon heftig.
Ja, so plätschert das eben dahin. Er lebt da ganz gut in San Diego und arbeitet als Callboy. Er spielt als Sexsklave auch in Pornos mit, in Gay-Pornos, in so Gewalt-Pornos. Und er dealt. Er hat einen riesigen Freundeskreis und er gilt als extrem spendabel. Also dieses Jet-Set-Leben und so, er lebt dieses Leben.
Verschenkt
also,
mal gerne eine Cartier-Uhr oder
ja,
so Geschichten.
Ja, ja, ne? Er übernimmt die Rechnung in teuren Restaurants, macht Partys und überhäuft die ganzen, zum größten Teil schwulen Partyfreunde mit teuren Geschenken. Also er inszeniert sich, er braucht die Bewunderung und er ist so der Luxus-Lebemann. Das ist so die Rolle seines Lebens. Mhm. Dass er aber natürlich nicht komplett alleine finanzieren könnte.
Von was?
Von gar nichts. Keine Ausbildung, ja.
Kein Studium, alles abgebrochen, ja. Und er nimmt wohl auch Drogen und Amphetamine. Ja, und mit 27, als er anfängt zu morden, sagen Psychologen halt, dass er in einer tiefen Psychokrise steckte.
Ja, also Auslöser könnte eine Reihe von Trennungen sein. Also gerade da lässt er sich seit einem Jahr schon von Norman Blatchford aushalten. Mhm. Passt ins Schema, er ist reich, 58 und Kunstliebhaber. Er finanziert Andrew luxuriöse Europareisen, einen Sportwagen, eine Wohnung und $2000 Taschengeld soll er monatlich von ihm bekommen.
Krass.
Andrew will aber mehr. Also der will einen anderen Sportwagen, der will nur noch First fliegen. Und er fängt auch noch an, anderweitig zu daten. Das hat er vielleicht vorher auch gemacht, aber er sollte halt diskret sein, weil
ich
das lässt
vielleicht
sich
nicht
jemand
ganz so schlau
da nicht bieten, der ihn da so aushält. Und die Beziehung endet. Er reizt dann noch schnell die Kreditkarte, die er noch hat, zum Maximum aus. Und dann ist Schluss mit dem Luxusleben. Und er ist mittlerweile, er ist auch nicht mehr ganz so knackig. Also das ist jetzt fies, er ist erst 27, aber er hat sich so ein bisschen auch gehen lassen in der letzten Zeit.
Also ein bisschen moppeliger geworden. Ne?
Bisschen zugenommen, die Haare nicht mehr so akkurat geschnitten. Also die Fahndungsfotos sind ein bisschen jüngeren Datums, wo er eben auf dem Höhepunkt seiner Blüte, seiner Schönheit war.
Ja, und parallel dazu hat Andrew eine Fernbeziehung in Minnesota, von der er als seine ganz große Liebe spricht. Aber sein Freund David, der dann sein zweites Mordopfer wird, der beendet sie, weil Andrew ihm damals schon irgendwie so komisch vorgekommen ist.
Ja, mit dem Lügen wahrscheinlich.
Ja, ja, natürlich irgendwie. Und er hat dann die Telefonnummer gewechselt, irgendwie angeblich, weil seine ach so wohlhabende Familie geschützt werden muss. Und
so, ja, die des Silvers.
Ja, genau, die des Silvers mit der Ananasplantage. Ja, wahrscheinlich ging das mit irgendwelchen Drogendeals zusammen.
Also, dass er das halt so geahnt hat, der David, das ist ja fast schon prophetisch, denn immerhin wird ja Andrew sein Mörder sein und der wird zum Serienkiller werden. Außerdem, so Psychokrise, denkt der Andrew zu dem Zeitpunkt, er hätte AIDS. Ich meine, wir sind da in den 90ern. 97, das ist ja alles im selben Jahr. Er denkt, er ist HIV-positiv und lässt auch einen Test machen, holt sich das Ergebnis dann aber nie ab, denkt aber an sich, Symptome zu beobachten und die Leute, die ihn eben so als feierfreudig kennen, seine Freunde, die beschreiben ihn als, dass er so langsam so deprimierter, depressiver wird.
Ja, man vermutet auch, dass diese ganzen Tiefschläge dann wohl auch der Auslöser sein könnten für den ersten Mord, weil am 25. April 1997, also 12 Wochen vor dem Mord an Gianni Versace, reist Andrew nach Minnesota. Dort will er seinen Ex-Freund, den David Madsen, das ist ein Architekt, den will er treffen, die beiden haben immer noch Kontakt und Freunde sagen, Kiernan hätte David immer noch geliebt irgendwie. Er hätte lange, nachdem die auseinander waren, noch Fotos irgendwie an seinem Kühlschrank hängen gehabt und so weiter. Aber die Dinge entwickeln sich bei diesem Besuch dann doch so ein ganz kleines bisschen anders.
Dramatisch anders.
Ja.
Ja. Also der Andrew ruft außer David auch noch jemand anders an. Einen alten, ehemals sehr, sehr guten Freund, den er noch aus San Diego kennt, der auch in Minnesota wohnt, der auch schwul ist. Das ist Jeffrey Trail.
Und das wird später das allererste Mordopfer Ganz von genau. Andrew Cunanan.
Ganz genau. Also Jeffrey hat sich sogar, der hatte so eine Ahnung, so ähnlich wie der David, hat sich Freunden gegenüber sogar vorher besorgt über diesen Besuch geäußert, weil Andrew ihm anscheinend im Vorfeld schon mal vorgeschlagen hatte, auch Drogen zu verticken. Weil das ist ja gerade seine einzige Einnahmequelle. Jeffrey hat aber abgelehnt. Jeffrey sieht auch übrigens aus wie so ein ganz netter, anständiger Kerl. Der ist 28, auch dunkelhaarig, so ganz brav gekämmt auf dem Bild, hat so ein freundliches Lachen auch. Der war früher Offizier. Und alle Kollegen sagen auch über ihn, er arbeitet da bei so einer Gasfirma, dass er immer super nett und sehr, sehr hilfsbereit war. Und Jeffrey kennt auch David, also den Ex von Andrew, der ja auch in Minnesota lebt. Und an dem Abend des 27. April 97, also seinem Todestag, Jeffreys Todestag, fährt er zu Davids Wohnung und in die lädt ihn Andrew ein.
Also die sind zu dritt, ne, um das nochmal deutlich zu machen. Also die beiden Jungs, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, einmal der Jeffrey und einmal der David, treffen sich gemeinsam in Minnesota mit Andrew, der später ihr gemeinsamer Mörder werden wird. Ja, und was aber auch immer der genaue Auslöser war, die Nachbarn sagen also, dass sie Streit gehört hätten zwischen Andrew und Jeffrey. Also sie hätten laute Schreie gehört und Schläge. Also das könnte eventuell sein, dass Jeffrey zwischenzeitlich mal was mit Andrews Ex David hatte und dass das den letzten Ausschlag gibt, so ein bisschen Eifersucht und so weiter. Ne?
Also weil er den noch so geliebt hat und jetzt, wo der andere Typ weg war, der ihn ausgehalten hat, der Sugar Daddy, wäre ja, wenn David gewollt hätte, vielleicht im Kopf von Andrew der Weg so wieder frei. Ja, vielleicht ist da was rausgekommen. Vielleicht hatten die auch noch mal kurz was. Weil Jeffrey war zu dem Zeitpunkt anderweitig vergeben. Also es war nichts Festes, wenn. Die waren jetzt nicht zu dem Zeitpunkt zusammen. Aber ja, es könnte sein.
Es ist spekulativ. Wir wissen natürlich, halt
nicht, ne? Aber weil es sind ja beide Opfer dann tot.
Tot, leider, ja.
Aber erstmal in dem Moment sind die drei zu dritt da in dem
Haus? Es kommt wie auch immer geartet zu einem Streit. Und was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Andrew dann irgendwann auf Jeffrey losgegangen ist und der ihn halt brutalst, also wirklich grausamst mit fast 30 Hammerschlägen auf den Kopf schlägt. Okay. Also er, in der Fachsprache sagt man, er übertötet ihn. Also weil unter Umständen hätten ja, was weiß ich, zwei Schläge oder so gereicht.
Mit dem Hammer.
Aber 30.
Wie krass.
Man möchte sich nicht vorstellen,
mit dem Hammer den Kopf oh Gott. Also da muss ja schon wirklich was Krasses der Auslöser sein, dass du. Wo kam der Hammer überhaupt her?
Naja, aus irgendeiner Schublade. Die waren ja in einer Privatwohnung. Also von daher schon. Also es ist wirklich super, super, super blutig und total, total krass. Also und ob das jetzt Effekt war oder was da zusammenkommt, Eifersucht, der ganze Frust über das Leben, dass er keine Perspektive hat, man weiß es einfach nicht. Er wird auf jeden Fall dort zum ersten Mal zum Mörder. Danach wickelt er die blutige Leiche in einen Teppich ein, den er dann im Schrank versteckt. Und er zwingt sozusagen irgendwie den Andrew dann auch noch zwei Tage in dieser Wohnung irgendwie zusammen mit der Leiche zu sein.
Mit der Leiche. Okay.
Richtig. Super, super, super gruselig.
Das ist total spooky. Es wird ja sogar noch dubioser. Denn man weiß ja nicht, ob er David zwingt. Also man weiß es auch nicht ganz genau, ob er in dem Moment beteiligt war, ob sie es vielleicht zusammengetan haben, hochspekulativ.
Also in der Netflix-Doku ist es übrigens so dargestellt. Irgendwie, die habe ich mir natürlich nochmal angeguckt irgendwie. Und da war es so, dass sie es gemeinsam dann ihn eingewickelt haben in den Teppich.
Haben sie ihn da auch getötet zusammen in der Netflix-Doku?
Nee, das war schon Andrew.
Das war Andrew dann alleine, okay. Okay, also wie soll man es auch hinterher sagen, wenn der Jeffrey tot ist und später dann auch noch der David, wie wir jetzt schon wissen, das passiert dann kurz danach. Also erstmal sind die auf jeden Fall dann noch zu zweit in der Wohnung. Gut, wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo sollten sie sonst hin? Es haben sogar Zeugen die beiden im Aufzug getroffen, deshalb weiß man es so genau. Und der David, der hat einen Dalmatiner und den führen die auch noch zusammen aus. Prince heißt der, glaube ich. Also
ist ja auch irgendwie alles so gruselig, das oder? Die Leiche, diese Hause, zerstückelte oder zerhackte.
Ich weiß gar nicht. Ja, also so von dem Hammer halt. Ja. Aber dann haben sie es halt eingewickelt und den dann da. Der David übrigens, der sieht überhaupt gar nicht so aus. Der ist so ein richtiger Sunny Boy. Der ist 33 und der sieht aus, wie als wäre der direkt aus der Cornflakes-Werbung. Der hat so blonde Haare, blaue Augen, so ein Sunny Boy, so ein Surfer-Typ, so ein bisschen. Der soll auch extrem charmant gewesen sein, war super beliebt, sagen alle im Nachhinein. So ein richtiger Schwiegermama-Traum. Mhm. Und irgendwie gibt es einfach diese seltsame Verbindung zwischen dem, ja immerhin Ex-Paar.
Mhm. Naja, absolut. Man weiß natürlich auch nicht, ob er jetzt eine Geisel war, beispielsweise. Ne? Irgendwie, dass ich...
Finde, seine Familie
liegt auf der Hand.
Seine Familie hat es halt auch behauptet. Ne? Ist ja klar, die wollten natürlich nicht im Nachhinein da irgendwas auf den David noch kommen lassen. Also,
Aber natürlich war auch klar, die können da nicht bleiben. Das war ja logisch. Deswegen flüchten Andrew und David aus Minnesota mit Davids Jeep. Nachdem David schon in der Arbeit vermisst wurde, drängte
auch, so auch ein bisschen die Zeit. Die haben dann da auch wen losgeschickt. Ja. Also das war so, dass die da... Ja, dass die gemerkt haben, okay, vielleicht haben sie hier angerufen oder so, also dass die jetzt nachforschen, was ist denn eigentlich jetzt mit David? Da hat er sich krank gemeldet.
Eben, also deswegen, die Zeit hat da schon so ein bisschen gedrängt, dass sie jetzt dann auch mal los müssen. Und der Andrew Cunanan nimmt noch eine halbautomatische Taurus-Pistole Kaliber 40 mit. Der Jeffrey hatte die. Und dann zischt er mit David zusammen los.
Ja, der Jeffrey war ja Offizier. Mhm. Der war damals, darum kannte der den Andrew auch, der war in San Diego mal stationiert gewesen. Mhm. Und darum, ja, er war Offizier, hatte eine Waffe. Und ja, das wird übrigens, diese Waffe, später auch die Versace-Mordwaffe sein.
Ach krass.
Die hat der Jeffrey tatsächlich laut einem Freund dann auch erst kurz vor dem Besuch von Andrew in Minnesota, der hat sich ja angekündigt, angeschafft. Mhm. Weil er sich nicht ganz sicher fühlte.
Ach krass.
Mhm. Und dieser erste Mord hat dann, laut Psychologen, einfach bei Andrew den Schalter umgelegt. Ab dem Moment, weil wir eben gesagt haben, wann fing das alles an, er hat einmal diese Schwelle überschritten und jetzt ist er mit David auf der Flucht. Es ist natürlich immer noch total unklar, warum David eigentlich nicht versucht abzuhauen. Mhm. Also der Typ, der neben ihm am Steuer sitzt.
Ja, der muss totale Panik vor dem gehabt haben.
Anders kann es nicht sein. Der hat gerade einen der kannte den Jeffrey ja auch, einen gemeinsamen Freund, seinen alten guten Freund, vielleicht vor seinen Augen, aber zumindest in seiner Wohnung umgebracht. Mhm. Und die beiden waren dann, das sagt auch ein Zeuge, sogar an einer Raststätte noch gesehen worden. Anscheinend, in Anführungszeichen, einträchtig essend, was man so von außen sagen kann. Aber das ist doch krass.
Ja, er muss ihn hundertprozentig gezwungen haben. Anders kann man sich das gar nicht vorstellen irgendwie. Der muss wie eine Geisel gewesen sein. Ich persönlich kann mir das sonst anders nicht erklären, warum der mit dem mitgefahren sein soll.
Der auch völlig traumatisiert, wenn vor deinen Augen ein Typ, den du kennst, mit dem Hammer ermordet wird.
Ja. Naja, und es kommt dann halt zu dem, was man die ganze Zeit schon befürchtet, dass der Andrew den David natürlich auch umbringt.
Ja, wieder mit derselben Waffe?
Mit mehreren Schüssen. Also einmal hat auch wieder nicht gereicht. Genau, und der versteckt dann die Leiche an einem See und wenige Tage später findet die Polizei dann auch die Leiche.
Ja, ganz ehrlich, das hört sich langsam echt durchgedreht an und auch irgendwie verzweifelt, weil... Der hat ja von David als von dem Mann immer gesprochen, den er heiraten wollte. Er hat auch mal gesagt, er hätte ihm einen Antrag gemacht und er hätte abgelehnt. Also vielleicht hat er irgendwie gehofft, dass da in Minnesota sein Leben nochmal, also spekulativ, aber vielleicht auf die Spur kommt oder so. Alter Freund, der Lover, der wollte aber auch was klären. Vielleicht war es auch die Eifersucht, die ihn hingetrieben hat. Also irgendwie...
Ja, was auch immer da irgendwie abläuft. Also
er hat ihn noch versucht zu gewinnen. Er hat ihm, der David hat ihn tatsächlich am Flughafen abgeholt, obwohl auch ihm dieser Besuch unheimlich war. Und Andrew hat ihm gleich eine Cartier-Uhr geschenkt, wie er es ja gern gemacht hat. Er hat halt so ein bisschen auch Leute versucht, über materielle Geschenke zu kaufen.
Ja, absolut.
Überzeugt.
Ja, und er konnte natürlich auch immer gut labern und hat die Leute natürlich dann auch immer so weich gekriegt. Ja, quasi,
ich habe ihn nochmal so ein bisschen umgedreht irgendwie.
Das aber umgezogen. Wie es jetzt halt einfach so ist, in dem Fall, so wie du eben schon meintest, er hat halt einfach quasi so eine Linie überschritten, so Point of No Return. Jetzt ist eh schon wurscht, irgendwie so ganz krass gesagt.
Seine Liebe umgebracht.
Und am Abend des 4. Mai 1997, nur ein oder zwei Tage, nachdem er David getötet hat, trifft der Andrew dann auf sein nächstes Opfer, das dritte Opfer. Und das war der 72-jährige Lee Miglin. Den bringt er dieses Mal allerdings völlig geplant, kaltblütig und wieder total sadistisch um. Also selbst die abgebrühtesten Ermittler in dem Fall gruselt das total, als sie die Leiche des Immobilienmillionärs in Chicago, also über 900 Kilometer Fahrt von Minnesota entfernt, entdecken.
Also die Polizei vermutet, sie findet ihn in der Garage, dass der Andrew den Miglin mit der Waffe da in die Garage gezwungen hat oder der hatte zufällig eh an der Garage zu tun. Der Kopf von diesem Immobilien-Tycoon, der war ganz bekannt in Chicago, wollte da das höchste Gebäude der Welt bauen. Mhm. Dazu kam es nicht. Ist mit Klebeband der Kopf so fest einbandagiert, dass man nur so einen ganz kleinen Schlitz an den Nasenlöchern noch hat zum Atmen. Oh Gott. Also er hat den komplett getaped. Und dann,
was er für eine Panik gehabt haben muss, furchtbar.
Der ist 72. Der sticht und schlägt aber auch noch dann auf den ein. Und zwar mit der Gartenschere.
Oh.
Was da halt so wahrscheinlich in der Garage gerade so rumstand. Ich meine, der Typ ist 72. Und dann durchtrennt er die Kehle mit einer Metallsäge, so einer Gartensäge.
Das ist so psychomäßig.
Das ist wirklich sadistisch.
Ja, das ist wirklich einfach wirklich nur widerlich.
Ja, und dann überrollt er den Miglin auch noch mit seinem Auto mehrfach mit einem Lexus, so ein Luxusauto.
Oh Gott, also es ist einfach unfassbar brutal. Ja, also und irgendwie, also nur so andeutungsweise hat das ja auch wieder was mit diesen Sexpraktiken zu tun, so mit diesem Eintapen vom Kopf, das hatten wir vorher ja auch schon mal gehört. Puh.
Ja, man weiß es natürlich nicht, ne? Aber ja, genau so diese die Assoziation, ne? Auf jeden Fall. Und es ist auch natürlich auffällig, dieses Opfer ist alt, männlich, reich. Also eigentlich wie viele Liebhaber, die Andrew hatte im Laufe seines Lebens, in den letzten 7 Jahren.
Kennen die sich denn oder war der vielleicht sogar ein Kunde von ihm oder so?
Na, sagen wir mal so, also offiziell bestreitet das die Familie vehement. Die Frau ist selber sehr erfolgreich, eigentlich noch erfolgreicher sogar als Lee Miglin.
Die Ehefrau,
genau.
Lee Miglin.
Die ist mit Teleshopping-Kosmetik selbst zur Millionärin geworden.
Mhm.
Und das Paar ist auch ganz aktiv in der Kirchengemeinde, also selbst wenn ja, so er
wohl situiertes Paar, die wollen natürlich gar nicht mit solchen Schmuddeleien da in Verbindung geraten, ne? So schwul und Sadomaso und
wie gesagt, wir sind hier irgendwie Ende der 90er, ne? Und es ist aber auch so, es gibt keine Spuren eines Einbruchs. Fakt. Der Andrew isst nach der Tat noch gemütlich ein Schinkensandwich in der Küche. Das findet nämlich die Frau, als sie nach Hause kommt.
Mhm.
Er duscht noch, ruht sich kurz aus und fährt dann erst weiter. Also ich finde, das hört sich jetzt wirklich nicht nach. Ich bin hier gerade mal in die reichste Gegend von Chicago gefahren und habe zufällig einen Millionär in der Garage getroffen an.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ein Profiler hat die Tat auch so als eine Art Ritualmord beschrieben, ne? Also dass er so genau nach Plan quasi gehandelt hat, was er sich vorher schon alles so zurechtgelegt hat. Ja, also als wollte er quasi der Cunanan, dass man erkennt, wie sein Opfer so tickt. Das ist natürlich total spekulativ, aber ja, es muss offensichtlich viel Wut in diesem gescheiterten, mittellosen Cowboy gesteckt haben. Also anders kann man sich ja irgendwie gar nicht mehr vorstellen, warum das alles so krass und so brutal geworden ist.
So brutal.
Klar, ich meine, der hat sich natürlich ein ganz anderes Leben für sich vorgestellt. Ne, mittlerweile hat er einfach auch wenig Geld. Von seinem brillanten Leben ist nicht mehr viel über. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, ja, Pech gehabt. Ne? Also er hätte ja wirklich alle Möglichkeiten gehabt, aus eigener Kraft da erfolgreich zu sein. Klar.
Er hätte einen anderen Weg einschlagen können eigentlich.
Ja. Er hätte auf der Uni bleiben sollen.
Wollte aber schnelles Geld. Ach Gott, wir hören uns jetzt hier an, so wie die Hötter auf. Aber ja, also ich meine, im Vergleich zu dem, klar. Ja. Er hat damals den anderen Weg gewählt. Jetzt muss man aber sagen, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, die Polizei denkt oder FBI denkt, es wären zufällige Morde. Jetzt gibt es hier schon klare persönliche Bindungen. Also Jeffrey, alter Freund. David, alte große Liebe. Der Millionär, ja, nicht bewiesen, aber würde ins Schema eines typischen Klienten von Andrew passen. Und so gesehen passt sogar auch Versace ins Bild.
Mhm. Natürlich wissen wir nicht, ne, ob die beiden was miteinander hatten. Aber ja, er war ja so quasi so die Figur in seinem Leben, die alles erreicht hat. Ne? Also der ist quasi so das Symbolbild der Versace von allem, was Andrew sich ja so ja, für sich selber irgendwie vorstellt. Ne? Über der totale Prototyp eines reichen, gebildeten, bewunderten Schwulen. Also eine richtige Ikone, eine Ikone einfach. Ne?
Eine Ikone, ja. Und vielleicht stehen er oder auch der Millionär Miglin auch so stellvertretend für diese Männer, mit denen Andrew ja sein Leben lang zu tun hatte und die er wahrscheinlich teils für ihren Erfolg bewundert hat. Aber vielleicht auch natürlich spekulativ, aber jetzt mal so in die Psyche getaucht, insgeheim auch irgendwo gehasst hat, weil er von denen extrem abhängig war.
Ja, möglich. Jedenfalls, nachdem diese extrem grausame Tat entdeckt wird, setzt ihn das FBI sofort auf die Liste der 10 meistgesuchten Flüchtigen des ganzen Landes. Und er ist dann allen Ernstes noch so dreist, auf der Flucht das Auto von seinem dritten Opfer, von Meglin, zu nehmen und das Autotelefon zu benutzen. Das war damals in den 90er Jahren natürlich was ganz, ganz Besonderes, wenn man so ein eingebautes...
Ach, diese Riesendinger wie bei Derek.
Autotelefon hatte. Und ja, er wird bei Philadelphia geortet und die Polizei warnt sogar die Bevölkerung auf seiner Strecke. Und das hört Andrew im Radio.
Ach, schon wieder, das ist über die Medien da.
Ja. Ja. Und reißt dann das Telefon raus und taucht unter. Und deswegen wusste die Polizei auch dann nicht, dass er auf dem Weg dann nach Miami später war.
Dann kommt schon wieder der nächste Mord ins Spiel. Der William Rees. Der ist Friedhofswärter und der ist tragischerweise wahrscheinlich wirklich ein zufälliges Opfer, der vor allen Dingen wegen seines Autos ermordet wird. Mhm. Also die Polizei findet den auffälligen Lexus vom Millionär, vom Meglin und die Leiche an dem Friedhof, auf dem der William Rees als Friedhofswärter arbeitet. Ja, und QAnon fährt ab da mit Rees Pickup weiter. Deshalb liegt das nahe. Und tauscht dann auch noch falsche Nummernschilder da aus, weil er sich natürlich auch denken kann oder hat ja auch im Auto Telefon gehört, durch diese Ortung im Radio gehört, dass er ja gesucht wird. Und ja, mit diesen falschen Nummernschildern taucht er in Miami Beach auf. Und ja, wir wissen, was er hier tun wird. Seinen berühmtesten Mord begehen an Versace.
Mhm. Und das ist ja auch total krass irgendwie. Er versteckt sich hier noch nicht mal. Ne? Also er geht trotz der ganzen Polizeikontrollen.
Ja, er weiß, dass er gesucht wird. Er hört es überall, er sieht es überall.
Er verkleidet sich so ein bisschen irgendwie und geht aber trotzdem in schwulen Clubs. Der hat so schon Perücken und so weiter getragen. Irgendwie, das hat später ein Concierge von dem Hotel, in dem er gewohnt hat, gesagt. Aber trotz alledem macht er das. Also er versteckt sich nicht, sondern geht eigentlich offen, edgy-badge-mäßig da so raus, ja.
Ob er das so absichtlich gemacht hat? Es gibt ja manchmal auch eben hier in so Serien und Filmen so dieses, der Mörder sitzt in der Bar und guckt mit allen anderen, während die News laufen über die Morde, guckt so zu und zieht da
ja, so,
ganz
so ungefähr muss man sich
Vergnügen,
glaube
so.
Ich, vorstellen.
Ja, ist das so?
Naja, die Psychologen, die vermuten ja, ja, dass das quasi so eine psychopathische, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Ne? Also, dass er... ja, wenn die Tat nicht sofort entdeckt wird, irgendwie, dass sich solche Leute dann halt unbesiegbar fühlen. Also so unter dem Motto, ich kann ja jeden töten, ich werde eh nicht entdeckt. Und ja, da steckt er offensichtlich dann halt schon ganz tief drin, ne? So im psychischen Abgrund.
Dabei, das kommt dann später raus, wäre der QAnon mehrmals ganz, ganz knapp aufgeflogen. Also ein Kellner zum Beispiel erkennt ihn dann vom Fahndungsfoto. Klar, er zeigt sich in der Öffentlichkeit, in Bars und in Restaurants und der wählt den Notruf. Aber währenddessen verlässt der Andrew gerade noch das Lokal.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja, oder 7 Tage vor dem Mord an Versace musste er in eine Pfandleihe gehen. Er hatte natürlich mal wieder kein Geld.
Ja,
und
er
hat dann
jetzt,
eine von den gestohlenen Goldmünzen von Lee Meglin, seinem dritten Opfer, hat er beklaut auch noch. Und da geht er halt in die Pfandleihe und holt sich die Kohle für die Goldmünzen. Und dafür gibt er allen Ernstes seine wahre Identität aus. Also offensichtlich ist es in Amerika so üblich, dass man nicht nur seinen Namen preisgibt und seine Unterschrift, sondern dass du auch noch einen Fingerabdruck abgeben musst. Und das macht er alles. Und mit seinem richtigen Namen. Also nicht das Silva oder so, sondern halt wirklich Andrew QAnon. Und hier ist übrigens mein Fingerabdruck.
Aber das kam
also alles unentdeckt. Also ist nie, also zumindest am Anfang nicht direkt bemerkt worden. Also das war nicht so, dass die Dame irgendwie diesen Wisch irgendwo eingereicht hat und dann die Sirene schrillt. Und,
ja, das war halt nicht alles digital und ist direkt durch so ein Erkennungsprogramm gelaufen.
Wäre heute halt wahrscheinlich komplett anders.
Ne? Gut, ist halt auch die Frage, wie lang der Weg ist von der Pfandleihe, bis so ein Dokument dann auch überhaupt bei der Polizei landet.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall zu spät für Versace.
Mhm.
Also dann gab es noch was ganz Knappes, eine ganz knappe Nummer, waren sie sogar ihm auf der Spur bei seinem Hotel, waren unten beim Portier, bekommen die Zimmernummer und es war die falsche.
Das muss ich mir mal vorstellen. Ich meine, das ist schon auch peinlich.
Ja, alles, da gab es wieder auch so einige Pannen, die kamen dann natürlich im Nachhinein raus, als man gesagt hat, ja, aber ihr wart doch schon diesem Typen auf der Spur und immer wieder so knapp. Aber der ist wirklich aus dem Zimmer noch schnell abgehauen. Tja, und dann kommt es zum 15. Juli 97. An einem schönen sonnigen Tag. Da lauert er dann Gianni Versace auf. Der Grund, weshalb er höchstwahrscheinlich in Miami ist. Und er hat dieses bewunderte, aus der Ferne betrachtete Idol schon lange beobachtet. Und er weiß genau, dass dieser Star-Designer gegen 9 Uhr vom News Café kommen wird. Alleine, er wird einen Espresso getrunken haben und er wird die Zeitung unterm Arm tragen.
So wie immer, so wie jeden Tag.
Nur wenige Schritte vor dem schmiedeeisernen schwarzen Tor, also kurz vor der prachtvollen Villa, die ist übrigens heute ein Hotel, wird immer noch hingepilgert, gibt es immer noch Blumen, ist unverändert. Da ist ja auch die Netflix-Doku gedreht worden. Da stellt sich der Cunanan dann ganz nah hinter Versace und erschießt ihn mit der Pistole seines ersten Opfers.
Krass.
Der Designer, der sich immer wie der Sonnenkönig der Mode selber inszeniert hat, sackt zusammen und verblutet. Wenige Stunden später im Krankenhaus.
Das ist tragisch. Tragisch. Ja, er stirbt übrigens nicht in den Armen seines Lebensgefährten Antonio, wie das in der Netflix-Doku ganz dramatisch von Ricky Martin dargestellt wird.
Ja, dass er ihn so auffängt und stützt,
ja, bis die das hat Antonio selbst später im Interview erzählt. Er hat halt die Schüsse gehört, rennt zu Gianni hin und wird dann aber ohnmächtig.
Das ist wahrscheinlich die realistischere Reaktion. Ich meine, die waren 15 Jahre ein Paar.
Ja, Horror.
Der sieht ja, was da. Der hat die Schüsse gehört, der sieht den Fallen. Ja, und er ihm zieht die Beine weg. Also der letzte Mord ist natürlich mit Abstand der berühmteste, ne, von Andrew Cunanan. Und der blutige Höhepunkt dieser Serie von 5 brutalen Morden in 12 Wochen. Und so kommt's, wie du es am Anfang gesagt hast, sein Name wird so bekannt, wie es das Highschool-Abschlussjahrbuch vorausgesagt hat. Da stand ja, er wird der sein aus unserem Jahrgang, an dem man sich am ehesten erinnert. Nur es ist ja eher berühmt-berüchtigt.
Ja, das ist wirklich tragisch. Naja, und dann kommt zum absolut spektakulären Showdown. Eine Woche nach der Tat wird Cunanan nämlich entdeckt von einem Verwalter auf einem Hausboot. Der öffnet die Tür und soll Andrew Cunanan direkt gegenübergestanden haben. Beide erschrecken sich natürlich furchtbar. Der Hausverwalter dreht sich um, rennt weg.
Stell dir mal vor, du stehst dem gesuchten Mörder, den du aus dem Fernsehen kennst.
Der wusste ja auch, worum es geht, ne? Irgendwie.
Ja, ja, klar, der war wirklich überall.
Ja, und wenige Minuten später hört der Wachmann dann einen Schuss und alarmiert sofort den Notruf. Massives Polizeiaufgebot ist ja klar, rückt an, belagert stundenlang das Hausboot. Und
das gehört zufälligerweise einem Deutschen.
Ach.
Der ist auf der Flucht vor der Steuer. Das ist so ein kleines Detail, aber das ist natürlich auch noch völlig absurd, wie das dann wieder reinkommt. Da sind sie ganz kurz wieder, ob das was zu tun hatte. Es war Zufall. Es war einfach Zufall.
Okay. Naja, irgendwann wird es den Beamten dann zu blöd und die werfen Rauchbomben durch die Fenster. Ja, man muss sich das natürlich dann vorstellen, ne? Diese TV-Helis, die kreisen über dem Boot, alles wird live ins Fernsehen übertragen. Und nach 4 Stunden Belagerung stürmen die Beamten dann das Boot. Sie schauen alles und im ersten Stock finden sie dann nach über 2 Monaten dauerhafter Verfolgungsjagd Andrew Cunanan. Und der hat sich mit der Pistole von Jeffrey Traill erschossen. Ja, das ist wieder diese Waffe, ja. Es ist nämlich die Mordwaffe, genau, von Gianni. Ja, und das ist natürlich auch nochmal so ein tragischer Fakt am Rande. Irgendwie Cunanan, das kam später nach der Obduktion raus, hatte übrigens kein HIV. Also das, was er sich die ganze Zeit eingebildet hat, so der Startschuss von dieser Dauerabwärtsspirale, war letzten Endes ein totales Hirngespinst.
Ach, krass. Also klar, mit Sicherheit nicht der einzige Grund, weshalb der da langsam so abgedriftet ist. Aber das kam so noch dazu. Also zu diesen Trennungen, zu diesen Rückschlägen, zu diesem Misserfolg und diesem auswegslosen, aussichtslosen, eben auch das Dahinsiechen seiner Schönheit. Ne? Also er hat es ja irgendwie einfach nicht mehr unter Kontrolle. Und also einfach, was für eine krasse Geschichte sich daraus dann ergeben hat, diese 5 Morde in so kurzer Zeit. Und am Ende dieser Versace-Mord ist ja fast sowas wie ein ja, wie ein Schlusspunkt dann noch der Selbstmord mit derselben Waffe. Also ein Kriminalexperte, der John Kelly, bekannter Kriminalexperte, meinte zum People Magazine dann über das Motiv. Seiner Meinung nach war das Ziel von QAnon, einen berühmten Menschen zu töten und damit selbst berühmt zu werden.
Ja, das hat er ja auf jeden Fall dann geschafft. Aber ich würde trotzdem auch behaupten, irgendwie, ja, dass er einfach auf ganz einfache Art und Weise, ohne großartig was dafür tun zu müssen, reich und berühmt werden wollte. Also einfach am liebsten als Partner von XY.
Von einer reichen Person möglichst, damit er dieses schöne Leben hat.
Genau, dass er auch genau das Jet-Set-Leben hat und die Anerkennung und den Ruhm. Ja, und als das halt alles nicht geklappt hat und er eh schon den falschen Weg eingeschlagen hat, dann macht er aus der Not quasi eine Tugend und will wenigstens so als kaltblütiger Mörder bekannt werden.
Ja, ja. Also hineinschauen können wir natürlich nicht. Das bleibt leider einfach sein Geheimnis. Mhm. Versace wird übrigens mit einer unglaublich pompösen Beerdigung im Mailänder Dom beigesetzt. Mhm. Da hat die Familie eine ordentliche Geldspende rüberwachsen lassen. Die Kirche war nämlich zuerst total dagegen. Und hier seine prominenten Bewunderer, Freunde, Lady Di, Elton John, Sting.
Haben gesungen auch.
Ja, die haben auch gesungen, genau. Und Naomi Campbell, die schluchzen da in der Bank. Und
ja.
Es ist ein riesiges Event.
Ja, und irgendwie ist es ja dann auch tragisch, ne, dass Versaces Name jetzt irgendwie immer auch mit Andrew QAnon irgendwie verbunden ist. Naja.
Ja, untrennbar.
Untrennbar.
So wie er das irgendwie in seiner wirren Fantasie vielleicht am Ende zusammenführen wollte. Sich an den so ketten vielleicht.
Wir möchten jetzt aber gerne von euch wissen, was meint ihr? Was sind eure Gedanken zum Motiv? War das so eine Mischung aus Gier nach dem schönen Leben, Neid auf Reichtum und Macht der anderen? Oder war das mehr so eine Rache? So für die Erniedrigung, für den bezahlten Sex und so weiter?
Bei Lee Miglin zum Beispiel, ne?
Ja,
dieser 72-Jährige mit dem getapten Gesicht.
Was meint ihr?
Wir sind auf jeden Fall mega, mega gespannt auf eure Kommentare.
Ja, postet uns gerne hier bei Apple Podcasts eure Anregung zu diesem Fall.
Ja, übrigens auch super gerne zu unseren anderen Fällen.
Oder ihr könnt uns auch mailen unter
reichschöntod@julep.de. Das schreibt sich reich, schön mit OE natürlich, tod@julep.de.
Das lesen wir nämlich auf jeden Fall. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr das alles genauso spannend findet wie wir.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Anregungen gebt, über welchen Fall wir noch sprechen können.
Ja, macht das. Das wäre eine coole Anregung für uns. Wir erwarten euch
hier
beim nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.